Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, ich grüße Sie. Dieser Sommer war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wir sprechen gleich darüber, dass auch in Europa zunehmend Wüsten entstehen. Außerdem, wer führt künftig die britischen Konservativen an? Die Suche nach einem Nachfolger für Rishi Sunak nimmt heute Abend eine weitere Hürde. Und wir blicken nach Frankreich, wo ein aufsehenerregender Prozess um sexualisierte Gewalt begonnen hat. Was haben Spanien, Griechenland, Bulgarien und Rumänien gemein? Sie gehören zu den EU-Ländern, die von sogenannter Wüstenbildung betroffen sind. Infolge des Klimawandels trocknen die Böden massiv aus und in bestimmten Regionen kann keine Vegetation mehr wachsen. Innerhalb der EU haben mittlerweile 13 Staaten erklärt, dass Wüstenbildung bei ihnen vorkommt. Extreme Trockenheit, Wasserknappheit und Waldbrände, die beobachten wir ja bereits regelmäßig, aktuell zum Beispiel wieder in Sizilien oder auch in Griechenland. Ich bin jetzt verbunden mit Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Morgen, Herr Hattermann.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Können Sie zu Beginn noch mal kurz erklären, was genau sich hinter dem Phänomen Wüstenbildung in Europa verbirgt?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir als Wüstenbildung ein Phänomen bezeichnen, wo die Oberfläche vegetationsfrei wird. Und das kann eben dadurch geschehen, dass, und das passiert sehr stark durch menschliches Handeln. Also das sind zum Beispiel zu intensive Landwirtschaft. Sie haben schon Waldbrände genannt. Das kann aber auch eine Versalzung sein oder auch Bergbau. Und dann eben dadurch, das passiert meistens in wärmeren und trockeneren Klimaten, dann eben dadurch, dass wir eben auch noch trockenere Bedingungen haben, unter Klimawandel zum Beispiel, dass es sehr heiß wird, kann auch natürlich sein, aber wir verstärken es ja noch, sich keine Vegetation wieder bilden kann oder keine ausreichende. Und dann sehen wir eben diese Wüsteneien, Wüstenbildung dort.
Das heißt, es begünstigt sich so gegenseitig. Einerseits wird es heißer, es fällt weniger Regen oder zumindest ungleichmäßig verteilter Regen. Und auf der anderen Seite haben wir einen trockenen Boden, der dann auch eben nicht dazu beiträgt, dass das Klima sich abkühlt.
Ja, so ähnlich ist oder genau so ist es. Wir haben auf der einen Seite eben dieses menschliche Handeln, also schon eine Degradation, eine Zerstörung der Bodenkrume und auch ein Verlust der sehr fruchtbaren oberen Bodenschicht. Und jetzt kommt eben noch dazu, dass wir eben mehr Dürren haben und auch die Hitze und die Vegetation, auch weil der Boden eben oft dann nicht mehr so ist, wie er war, also nicht mehr so fruchtbar ist und oft auch das in Gegenden passiert, wo der Boden eh nicht mehr so gut ist, sich keine Vegetation bilden kann. Und das führt eben dazu, dass wir dann, wenn wir dann noch intensive Niederschläge haben, dass diese Niederschläge eben zu einer stärkeren Erosion führen, noch mehr Bodenverluste da sind. Und das beobachten wir im Mittelmeerraum zum Beispiel, auch in anderen Gegenden, also zum Beispiel Griechenland ein Beispiel. Letztes Jahr hatten wir eben sehr, sehr starke oder wieder sehr, sehr starke Waldbrände, weil es eben auch sehr trocken und heiß war. Und die Menschen haben wirklich um Niederschlag gebeten und Niederschlag kam, aber es kam an einem Tag 800 Millimeter. Das ist so viel, wie wir in einem Jahr haben. Und dann sieht das im Durchschnitt natürlich so aus, als wenn das gar nicht, der Jahresniederschlag gar nicht so schlecht war. Aber er kam dann im Grunde an einem Tag und hat ihn dann noch zu weiteren Verwüstungen, also Erosionen geführt. Und die Vegetation kann sich eben sehr schwer wieder etablieren. Das sind eigentlich keine klimatischen Wüsten, die haben wir in Europa nicht. Da gibt es höchstens in Spanien eine Halbwüste. Das ist eben dieser Effekt, einmal das menschliche Handeln, Zerstörung der Vegetation, Zerstörung der Bodenkrume und dann eben diese Hitze und die Trockenheit. Und dadurch kann sich die Vegetation nicht wieder gut etablieren. Und das sind dann eben diese Wüsteneien, die wir sehen.
Das heißt ganz konkret, wo sehen wir jetzt schon Wüstenbildung, beziehungsweise wie wirkt die sich auch jetzt schon auf das Leben in Europa aus?
Wir sehen es natürlich dann besonders im Mittelmeerraum. Es gibt aber auch andere Gebiete am Schwarzen Meer zum Beispiel. Das ist oft dort, wo es eh schon trocken und wärmer ist. Es wird jetzt noch trockener und noch wärmer. Und das sind Regionen, wo ja zum Beispiel Landwirtschaft dann Probleme hat, wo aber auch Wasserprobleme schon durchaus zu sehen sind. Also wir hatten ja zum Beispiel auch in Frankreich und Spanien Probleme, dass die Menschen tatsächlich kein Wasser mehr aus der Leitung bekamen und eben Wasser eingeschränkt werden musste. Also die Wasserversorgung, dass sogar Dörfer mit Tanks versorgt werden mussten. Und das hat dann eben auch solche Effekte, dass die Leute sich fragen, das gab es zum Beispiel in Barcelona, dass die Leute sich fragen, warum haben dann zum Beispiel die Touristen immer Wasser und wir müssen uns einschränken. Also es gibt schon kleine Verteilungskämpfe.
Jetzt habe ich am Anfang gesagt, es sind mittlerweile in der EU schon 13 Staaten, die erklären, dass sie von Wüstenbildung betroffen sind. Welche Maßnahmen ergreift die EU denn oder kann sie ergreifen, um dem entgegenzuwirken?
Ja, die EU hat sich eigentlich als Ziel gesetzt, dass bis 2030 keine guten Böden oder überhaupt keine Bodenflächen mehr degradieren, verschwinden sollen. Also es ist ja nicht nur die Wüstenbildung, es ist ja zum Beispiel auch die Versiegelung. Eigentlich soll das bis 2030 gestoppt werden. Jetzt kommt aber eben diese Effekte durch diese Wüstenei, diese auch verstärkt dann eben durch den Klimawandel. Und die gute Nachricht ist aber eigentlich, dass das immer noch Gebiete sind, die nicht eigentlich klimatisch Wüsten sind. Also es kann sich wieder Vegetation entwickeln, wenn man eben gegensteuert. Und da kann man eben zum Beispiel in der Landschaft, bei der Landwirtschaft sollte man darauf achten, dass man den Boden immer bedeckt hat, also durch Vegetation, das beschattet. Und das führt eben dazu, dass die Bodenkrumme festgehalten wird und dass sich auch wieder Humus bilden kann. Dann ist es natürlich auch in den Städten so, dass man Wasser sparen kann und das ist nicht nur das Wasser sparen, aber auch Wasser sammeln kann. Wir reden da von der berühmten Schwammstadt, also wo wir grünere Städte haben, wo der Niederschlag dann eben tatsächlich auch in den Boden versickern kann und diese Versickerung dann zur Grundwasserneubildung führt, aber auch zu feuchteren Böden. Diese feuchten Böden, wenn die Vegetation dort wächst, die führen eben auch zu einer Kühlung im Sommer. Das wollen wir ja auch. Wir haben ja diese Hitzeinseln in der Stadt, das wollen wir kühlen. Und außerdem, wenn man jetzt zum Beispiel den Wald sieht, auch dort ist es natürlich so, dass wir uns ja im Grunde wieder natürlichere Wälder oder in Richtung natürlicher Wälder gehen müssten, um eben auch zum Beispiel diese Monokulturen, die auch im Mittelmeerraum sehr verbreitet sind, Eukalyptus zum Beispiel, der dann auch wieder sehr stark brennt, um das eben zu vermeiden. Das sind alles Maßnahmen, die man machen kann und die man wirklich angehen muss.
Da geht es dann einerseits darum, dem entgegenzuwirken und aber natürlich sich auch an andere klimatische Bedingungen anzupassen. Wie schätzen Sie denn die Perspektiven ein für die nächsten Jahre? Wie wird sich die Wüstenbildung in Europa weiterentwickeln?
Ja, in gewisser Weise haben wir es ja etwas in der Hand, aber der Klimawandel wird erstmal weitergehen. Also diese Phänomene, dass wir längere Perioden ohne Niederschlag haben, wenn er aber kommt, dann umso intensiver, das wird weitergehen und das verstärkt sich, wie gesagt, auch. Also wenn Sie jetzt sehr trockene Böden haben und es dann intensiven Niederschlag gibt, dann kann dieser erstmal gar nicht in den Boden eindringen und rollt dann so oberflächlich ab, führt zur Erosion. Das kennt man ja so ein bisschen aus einem sehr trockenen Blumentopf, wenn man den gießt, dass dort erstmal oberflächlich das Wasser abrollt. Und diese Effekte haben wir eben auch. Und das wird sich auch erstmal verstärken, weil auch wenn wir den Klimawandel vermeiden, so schnell sind wir gar nicht, es wird erstmal weitergehen. Das heißt also, dass wir auf jeden Fall uns auch anpassen müssen.
Mit dem Klimaforscher Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung habe ich über Wüstenbildung in Europa gesprochen. Vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Einen schönen Tag noch.
Es war eine historische Schlappe, die konservativen Tories bei den Wahlen zum britischen Unterhaus im Juli erlebt haben. Premier Rishi Sunak zog aus dem Debakel Konsequenzen und trat als Parteichef der Tories zurück. Seitdem suchen die Konservativen seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin. In einem mehrstufigen Verfahren stimmen die Mitglieder der Parlamentsfraktionen ab und heute Abend findet die zweite Runde dieser Wahlen statt. An Kandidatinnen und Kandidaten mangelt es nicht und auch nicht an Selbstbewusstsein. Christine Heuer über den Stand des Verfahrens.
Die Tories haben nur noch 121 Abgeordnete im britischen Unterhaus. Doch das Bewerberfeld für ihren Parteivorsitz ist mit 6 Kandidatinnen und Kandidaten immer noch groß. Am Ende entscheiden sich die Mitglieder zwischen 2 von ihnen. Die anderen 4 wählt vorher die Unterhausfraktion raus. Die erste Runde hat bereits stattgefunden.
Kevin Badenoch, 22 Votes. James Cleverly, 21 votes.
Am schwächsten schnitt Priti Patel bei ihren Fraktionskollegen ab. Die frühere Innenministerin ist damit schon mal aus dem Rennen.
So as a result of the ballot, Priti Patel is eliminated from the contest.
Heute könnte es Mel Stride erwischen, einen engen Vertrauten von Rishi Sunak. Mit 62 ist Stride der älteste Bewerber. In den sozialen Medien unterlegt sein Team Werbevideos für ihn mit Musik, die junge Menschen ansprechen soll. Mel Stride werde von seinen Kollegen respektiert, urteilt James Heal vom konservativen Magazin Spectator. Aber er habe keine Star-Qualitäten und seine Unterstützer wirkten wie alte Männer in Eile, noch etwas zu werden. Wenn es kommt, wie die meisten vermuten, dann sind ab heute Abend nur noch diese vier im Rennen. Robert Jenrick und Cammy Badenoch vom rechten Parteiflügel sowie James Cleverly und Tom Tugendhat, die als Zentristen bei den Konservativen gelten. Die 44-jährige Cammy Badenoch hat ihre Kindheit in Nigeria verbracht, woher ihre Eltern stammen. In ihrer Partei hat sie sich als furchtlose Kämpferin gegen Transgender-Rechte profiliert.
I'm very much a candidate of the right, but many of the people who are my friends.
Ich bin ganz klar eine Kandidatin der Rechten, aber ich kann auch mit linken und unpolitischen Menschen ins Gespräch kommen und sie überzeugen. Die meisten Menschen in diesem Land haben gesunden Menschenverstand. Badenoch gilt als Liebling der Tory-Basis. Doch in der Fraktion liegt Robert Jenrick deutlich vor ihr. Der 42-Jährige galt früher als liberal. Über die Ruanda-Politik hatte sich zuletzt jedoch zu einem rechten Hardliner entwickelt. Jenricks Leib- und Magenpolitik ist der Austritt der Briten aus der Europäischen Menschenrechtskonvention.
The public will not wait 10 years. They will not give us a third chance.
Das Volk wird nicht 10 Jahre warten. Die Konservativen sollten sich auf den Austritt einigen und ihn zu einem Kernbestandteil ihrer Politik machen.
And then make it part of the stable of conservative policies.
We need to opt out from some aspects of the European Convention on Human Rights.
Wir sollten uns aus bestimmten Aspekten der Europäischen Menschenrechtskonvention ausklinken und andere reformieren. Und wenn wir das nicht in einem vernünftigen Zeitfenster erreichen, müssen wir bereit sein, die Konvention zu verlassen. Ich bin dazu bereit.
We need to be prepared. I am prepared.
Hier spricht keiner vom rechten Flügel der britischen Konservativen, sondern ein Hoffnungsträger der Parteimitte. Einst war der 52-jährige Tom Tugendhat eine prominente Stimme gegen den Brexit. Jetzt flirtet er mit dem Austritt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es ist nicht das erste Mal, dass Tugendhat sich so flexibel zeigt. Im letzten Leadership Contest unterstützten ihn liberale Tories, um Liz Truss zu verhindern. Doch kaum war er ausgeschieden, lief er zu denen über, die Liz Truss wollten, erinnert sich Katie Balls vom Spectator.
What did Tom Tugendhat do as the race went on? He endorsed Liz Truss.
Bleibt noch ein zweiter Kandidat, der bei den Tories als Mitte-Politiker gilt. Doch auch der 55-jährige James Cleverly zeigt sich flexibel. Wenn er Tory-Chef wird, möchte er die gescheiterte Ruanda-Politik wiederbeleben. Sein größtes Pfund als Oppositionsführer, dass er gut in den Medien rüberkommt, davon ist Cleverly überzeugt.
Every single Prime Minister have pushed me to the front.
Jeder einzelne Premierminister hat mich nach vorne geschoben, wenn es um die Medien ging und darum, die konservative Botschaft zu verbreiten, weil ich darin wirklich sehr, sehr gut bin.
Because I'm really very, very good at it.
In den Medien kommen die Tories seit ihrer Wahlschlappe allerdings viel seltener vor als früher. Wollen sie das ändern, müssen sie die Bürger von ihrer Politik überzeugen und davon, dass sie die Botschaft der Wähler verstanden haben.
Christine Heuer über die zweite Runde der Abstimmung über den oder die neue Tory-Parteivorsitzende, die heute Abend stattfindet. Geht es um einen besonders perfiden Fall sexualisierter Gewalt und Machtausübung. Im französischen Avignon soll ein Mann seine Frau über 10 Jahre lang regelmäßig betäubt und sie dann zusammen mit anderen Männern vergewaltigt haben. Die Ermittler gehen von beinahe 100 dieser Taten aus. Der Fall hat in Frankreich und international für Aufsehen gesorgt. Sowohl die Ehefrau als auch die Tochter des Mannes haben bereits vor Gericht ausgesagt. Heute ist der Hauptangeklagte selbst an der Reihe. Julia Borutta berichtet.
Gisèle Pelicot ist eine starke Frau. Sie hat das Gericht darum gebeten, den Prozess öffentlich stattfinden zu lassen. Die 72-Jährige hat die Begegnung mit ihren Peinigern nicht gescheut. Nach ihrer ersten Aussage vor Gericht letzte Woche erklärte sie vor Journalisten: Ich glaube, dass ich alles gesagt habe, was ich zu sagen hatte. Das ist nicht selbstverständlich und keine leichte Übung. Da ist dieser Druck, der von den Individuen hinter mir im Saal ausgeht. Ich werde bis zum Schluss kämpfen müssen. Denn der Prozess geht ja über 4 Monate. Es ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Prozess. Auf der Anklagebank sitzen 51 Männer. Einer ist Gisèle Pelicots Ex-Mann, der 74-jährige Dominique Pelicot. Die anderen 50 sind Männer, die Dominique Pelicot über eine Internetplattform dazu eingeladen haben soll, seine betäubte Frau zu vergewaltigen. Über 10 Jahre hinweg soll er seiner Frau immer wieder schwerste Angstlöser und Schmerzmittel verabreicht haben, um sie dann zu Hause im südfranzösischen Örtchen Mazan im gemeinsamen Schlafzimmer ihren Peinigern auszusetzen. Gisèle Pelicots Tochter Caroline Darion berichtet:
Ma mère pendant 10 ans.
10 Jahre lang litt meine Mutter an regelrechten Aussetzern. Sie wusste nicht mehr, wie sie ins Bett gekommen war. Mehrmals hätte sie unter dem Einfluss der Medikamente fast einen Autounfall gebaut. Sie nahm rasant ab, 10 Kilo. Obwohl Gisèle Pelicot monatelang verschiedene Ärzte aufsuchte, konnte sich niemand ihren Zustand erklären. Ihr Mann indessen filmte die Taten, legte sie nach Datum sortiert auf seinem Computer im Ordner Missbrauch ab. Entdeckt wurde er, weil er im Supermarkt versuchte, Frauen unter den Rock zu filmen. Als sein Handy konfisziert wurde, flog alles auf. Seine Anwältin erklärt: Er ist kein Monster. Was er getan hat, ist vielleicht monströs. Dafür wird es Erklärungen geben. Aber der Mann, den ich als Anwältin erlebe, ist kein Monster. Anscheinend hat er eine zweigeteilte Persönlichkeit, hat Tag und Nacht immer in sich gehabt. Nach Aussagen der Psychologin haben der Umzug des Ehepaares in den Süden und der Einstieg in die Rente dazu beigetragen, dass seine inneren Barrieren schwanden. Von diesen Untiefen haben seine Frau, die 3 Kinder und die Enkelkinder nie etwas bemerkt. Sie erlebten einen fürsorglichen Vater, zuvorkommenden Ehemann und liebevollen Opa. Tochter Caroline Darion, die ihrer Mutter im Prozess beisteht, warnt: Von den 83 Männern, die meine Mutter vergewaltigt haben, hat man nur 50 Verdächtige finden und anklagen können. Die anderen werden nie belangt werden. Dabei sind sie Familienväter, Nachbarn, Arbeitskollegen, sehr gut in der Gesellschaft integrierte Männer. Normalos eben.
C'est vraiment le monsieur tout le monde, le monsieur lambda.
Auch von Caroline Darion wurden unerklärliche Nacktfotos auf dem Handy ihres Vaters gefunden. Mittlerweile hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Und ich habe aufgehört, dich Papa zu nennen«. Sie hat einen Verein gegründet, der sich für Opfer von Vergewaltigungsdrogen einsetzt. Der Anwalt ihrer Mutter Gisèle Pelicot, Stéphane Barbonneau, erklärt: Frau Pelicot will die Gesellschaft so breit wie möglich sensibilisieren. Sie will zeigen, dass man diese schlimme Prüfung überstehen kann. Und sie will, dass die Scham das Lager wechselt. Schonungslos hat Gisèle Pelicot von den schockierenden Fotos und Videos berichtet, die ihre Welt im November 2020 zusammenstürzen ließen. Die Vergewaltiger hätten sie behandelt wie eine Stoffpuppe, wie einen Sack Müll, sagte sie vor Gericht. Und sie setzte hinzu: Wenn andere Frauen einmal aufwachen sollten ohne jegliche Erinnerung, erinnern sie sich vielleicht an die Zeugenaussagen von Madame Pelicot. Eine starke Frau. Heute soll erstmals der Angeklagte, ihr Ex-Mann, gehört werden. Das Urteil wird am 20. Dezember erwartet.
Der Beitrag von Julia Borutta über einen Fall dutzendfacher Vergewaltigung einer Frau durch ihren Ehemann und andere Männer, der in Frankreich vor Gericht verhandelt wird. Das war Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Interesse und bis bald. Thank you.